There you go, Bob.
Herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Podcast, der fürs Schwimmen Wissen schafft.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Big Pool Theory. Mein Name ist Lukas Mundelsee, ich bin zum ersten Mal heute dabei, deswegen ganz kurz zu mir. Ich forsche und lehre im Bereich der pädagogischen Psychologie an der Uni in Erfurt. Eine bekannte Stimme ist heute auch wieder mit dabei, die gehört Christoph Zinner. Hi Christoph.
Hallo Lukas, schön wieder dabei zu sein.
Und heute soll es um das Thema gehen, über das in Deutschland auch schon viel geschrieben und gesprochen wurde, USRPT, was für Ultra Short Race Pace Training steht. Aber, und so findet das unser dritter Mann heute im Boot, da wurde vieles zu kurz gegriffen und noch nicht alles gesagt. Und deswegen heißen wir dich, Max, sehr herzlich willkommen. Hi, Max.
Hallo, ich grüße euch. Ich bin Max Kofler. Ich trainiere beim VfL Osnabrück die Nachwuchsmannschaften. Und ich glaube, Lukas, um da kurz einzugrätschen, wenn wir über alles sprechen wollen, dann reicht der Platz heute nicht. Aber du hast recht, wir können es auf jeden Fall umreißen.
Genau. Und mir gebührt die Ehre, zumindest ganz kurz zu sagen, woher das Konzept eigentlich stammt. Das Ganze ist aus den USA, das kann man sich am Begriff USRPT schon denken. Und der Forscher, der dahinter steht, nennt sich Brent Rushall und hat das Konzept ungefähr ja, 2010, 2011 publiziert, vorangebracht. Ich war damals 2013 in den USA, da kam das dann auch so langsam an andere Beckenränder in den USA und wurde auch dort schon sehr heiß diskutiert. Und ja, ich würde sagen, so seit 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren ist es dann auch rübergeschwappt nach Deutschland. Und manche verteufeln das Konzept, manche loben es in den Himmel. Wir versuchen das heute ganz sachlich uns anzuschauen, auch mal den Blick in die Wissenschaft zu werfen. Gibt es denn da schon Studien zu? Und ja, Max, vielleicht das so zum Ursprung, zur Genese des Konzeptes. Was sind denn so Kernmerkmale eigentlich von USRPT?
Genau, für USRPT wichtig sind insbesondere 5 Merkmale. Fangen wir mal vorne an beim Ultra Short. USRPT bedeutet, kurze Strecken zu schwimmen. Je nach Bahnlänge ist es möglich, zwischen 12,5 Meter Streckenlänge und 100 Meter Streckenlänge zu wählen. Race Pace bedeutet als zweiten Punkt, es wird im Renntempo geschwommen. Renntempo reicht natürlich hier vom 100 Meter Tempo bis zum Langstreckentempo. Drittens werden kurze Pausen gemacht. Pausenlänge im Schnitt beträgt zwischen 15 und 25 Sekunden und die ist dann auch nach oben hin begrenzt. Also länger als 25 Sekunden soll es per Definition nicht sein. Das vierte Merkmal, was wichtig ist, sind die vielen Wiederholungen. USRPT ist massiertes Training. Es kann auch mal vorkommen, dass eine Serie 30 Wiederholungen umfasst. Und das fünfte Prinzip ist das Fehlerprinzip, dass wenn die Vorgabezeit nicht erreicht wird, dass dann der Schwimmer, die Schwimmerin pausieren muss. Das sind im Wesentlichen die 5 Punkte, die 5 Merkmale, die eine USRPT-Serie konstituieren. USRPT an sich geht aber auch so noch ein bisschen darüber hinaus tatsächlich.
Lass mal ganz kurz bei den 5 Punkten bleiben, die du gerade gesagt hast. Wenn ich mir die angucke, so wie du es gerade definiert hast, sind wir bei einer klassischen Serie von, ich sag mal, für einen 200-Meter-Schwimmer, nehmen wir mal an, der schwimmt 25er-Intervalle dementsprechend, in der Geschwindigkeit, die er dann eben die 200 als Bestzeit stehen hat, macht das so häufig, bis er es eben nicht mehr schafft. Das klingt für mich aber nach einem klassischen Hit, nach einer klassischen Serie, die halt intensiv geschwommen wird. Und wenn die Qualität irgendwann nicht mehr stimmt, festgemacht an der Zeit, dann bin ich fertig. Oder sehe ich das anders? Sehe ich das falsch?
Genau, es gibt Parallelen zu anderen intensiven Intervallmethoden. Du sprichst es an, Hit ist ein Beispiel dafür. USRPT entscheidet sich aber doch wesentlich einmal durch das eben schon angesprochene Fehlerprinzip, dass deine Leistung darüber entscheidet, ob du die Serie beendest oder fortsetzt. Und außerdem ist die Intensität abhängig von deiner Zielstrecke. Und da hast du auch im Training ein gewisses Spektrum an Intensitäten. Von einem, wie gesagt, 100-Meter-Rennen bis zu einem 1500-Meter-Rennen ist alles möglich. Insofern würde ich behaupten, dass USAPT im Vergleich zu HIIT submaximal ist. Submaximal geschwommen wird, eher.
Wenn ich mir angucke, es gibt nicht viele Studien zum Thema USRPT, aber die, die es gibt, beziehen sich ja vor allem auf die physiologischen Reaktionen, die so USRPT-Serien mit sich bringen. Also die ganz klassischen Messungen, Laktat, Herzfrequenz, subjektives Belastungsempfinden an irgendwelchen Skalen festgemacht. Und wenn ich mir das angucke, was es da gibt, dann geht das aber genau in die Richtung. Also die verglichen mit den Studien, die wirklich ein HIIT-Training im Schwimmen gemacht haben, sind die Laktatwerte ähnlich hoch mit über 10, teilweise 12, 14 Millimol. Herzfrequenz ist bei 90% der individuellen maximalen Herzfrequenz. RPE, also subjektives Belastungsempfinden, ist mit über 18 auf einer 20er Skala nahe dessen, ja, was wir als Trainer vielleicht schön finden, was für die Athleten nicht ganz so schön ist im Wasser manchmal, nahe dem, dass alles noch irgendwie bei sich behalten wird. Aber dementsprechend ist das für mich eigentlich eine Art des Hits, auch wenn du sagst, es sind Distanzen, also beziehungsweise Race Pace zu schwimmen auf 1500 Meter Distanzen bezogen. Was macht die USRPT denn dann anders?
Genau, das sind die physiologischen Reaktionen auf eine USRPT-Serie sind genauso, würde ich behaupten, vielfältig wie das Spektrum an Intensitäten, was du mit USRPT abdecken kannst. Stellen wir uns vor, du schwimmst, was meine Schwimmerinnen und Schwimmer als sehr anstrengend empfunden haben, wenn du zum Beispiel 20 mal 50 Meter im 200 Meter Tempo schwimmst. Das ist eine maximal anstrengende Serie und wird von den Sportlern als, wie du es beschrieben hast, sehr, sehr anstrengend beschrieben. Tatsächlich sind die physiologischen Effekte von USRPT nicht gut untersucht. Vielleicht gehen wir da nachher nochmal drauf ein. Es mangelt da an Interventionsstudien, die ein wirkliches USRPT-Protokoll verfolgen. Insofern kann ich dazu nur das sagen, was der Erfinder Brent Rochal sich initial vorgestellt hat. Ne? Da geht es zum Beispiel um eine akkumulierte Sauerstoffschuld, die sich eben durch das Fehlerprinzip nicht einstellt und so die Glykolyserate niedrig hält, so als Beispiel dafür. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was genauerer Untersuchung bedarf.
Wenn wir mal weggehen von diesen Akutgeschichten, also du hast gesagt, wenn man mal in die Literatur guckt, was gibt's da zu USRPT in die wissenschaftliche Literatur? Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 2019 von einer irischen Forschergruppe, der war angelegt als, so beschreiben sie es, als Übersichtsartikel. Also sie wollten rausfinden, was gibt es zum Thema USRPT im Bereich der wissenschaftlichen Untersuchung. Haben eine klassische Suchanfrage gestartet in den Suchmaschinen, in den wissenschaftlichen Suchmaschinen und rausgekommen ist nichts. Und deshalb ist dieser Artikel eben dann umbenannt worden. Ja. Nicht mehr in den Übersichtsartikel, sondern in einem Artikel, was ist USRPT eigentlich? Wo dann eben genau das rauskam. Es gibt ein paar Studien, die USRPT-Serien untersucht haben, die denen von einem klassischen HIIT-definierten Serie nicht groß unterscheidet. Aber was USRPT so interessant macht, ist ja dann vor allem, dass es ein Gesamtkonzept ist. Und bevor ich Lukas dich dazu ins Boot hole, würde ich ganz gerne nochmal auf deine Erfahrungen zurückgehen. Max, für mich als Physiologe war erstmal schwer zu verstehen, oder auch für die Trainer und Schwimmer ist es, glaube ich, auch schwer zu verstehen, dass USRPT ist ja, ich schwimme mich ein, ich schwimme diese USRPT-Serie und schwimme mich aus. Das heißt, ich habe nicht meine 5, 6, 7 Kilometer pro Einheit, sondern ich habe eben in der Woche, weiß ich, ungefähr 10 Kilometer Gesamtschwimmdistanz. Und das macht es, glaube ich, so interessant, Max.
Das ist richtig, was du ansprichst. Folgt man der Literatur von Brent Rochal, Lukas Bachers an, dem Erfinder von USRPT, dann sieht ein Trainingsplan tatsächlich so aus, dass man nach einem langsamen Einschwimmprogramm 2, 3 Renntemposerien schwimmt, dazwischen vielleicht noch ein Wenden und ein kurzes Techniktraining macht und dann mit dem Ausschwimmen abschließt. Der Erfinder selbst hat dazu ausführlichst geschrieben. Die Dokumente sind im Internet frei zugänglich. Und so wie du es beschreibst, ist es tatsächlich so, ja, ich nenne es mal absolut oder ein bisschen reduziert konzipiert als Methode. Ja, also es findet kein im Sinne des Erfinders gemischtes Training statt. Ja, ich denke, dazu ist ja auch, was das Konzept dahinter angeht, noch mehr zu sagen. Jetzt würde ich Lukas bitten, das vielleicht noch auszuführen.
Ja, ich möchte vielleicht noch auf eine Studie eingehen, die mir besonders ins Auge gesprungen ist. Und Christoph, du hattest ja schon gesagt, in diesem Review sind die daran gescheitert, dass es da wenige Studien gibt, beziehungsweise ein großer Knackpunkt an diesen Studien, die es gibt, ist, dass nicht das Konzept nach Lehrbuch geschwommen wurde, sondern vielleicht mal eine Serie und dann hat man geschaut, wie da die Akutreaktionen sind. Ein Trainer an der Boston University, dem hat das 2015 gereicht, der hat gesagt, naja, jetzt reden da alle irgendwie drüber, wir wissen aber total wenig. Und was passiert denn eigentlich, wenn ich, genau wie du angesprochen hast, Christoph, mal wirklich ganz explizit nur noch USRPT mit meinen Sportlerinnen und Sportlern mache und nur noch danach trainiere? Und dieser Trainer Bill Smith von der Boston University hat genau das dann getan, 2015 in der Saison gesagt, okay, wir machen jetzt USRPT nach Lehrbuch, zumindest was die Trainingsmethodik angeht. Zum Gesamtkonzept kommen wir gleich, was da noch so dazu gehört. Und hat dann ein Jahr das gemacht, ein Jahr durchgezogen, ein Jahr danach trainiert, sich die Ergebnisse angeschaut und im Folgejahr sich dann überlegt, okay, welche Anteile von USRPT kann ich denn in mein normales Training einbauen? Was funktioniert denn, was hat denn gut funktioniert in dem Jahr davor? Und was könnte man vielleicht ein bisschen anders machen? Zu den Ergebnissen, er hat sich dann angeschaut, wie viel Prozent der Frauen und der Männer seiner Mannschaft haben sich denn verbessert über dieses Jahr. Und 2015 war es so, die Frauen, da waren 65% über alle Strecken hinweg, also von 50 Graul bis 1500 Graul und eben auch 400 Lagen und alles andere, waren 65% der Frauen, die sich verbessert haben aus seinem Team. Ein Jahr später, in diesem Mischjahr, zu dem komme ich auch gleich nochmal, waren es dann 77% der Frauen. Bei den Männern sieht das ähnlich aus. Im reinen USRPT-Jahr 2015 82%, die sich verbessert haben. Und im Jahr darauf haben sich 97% sogar der Männer verbessert in ihren Bestzeiten. Und das Traurige ist, das wird jetzt wahrscheinlich auch die Frage von vielen Zuhörern sein, was hat er dann in diesem zweiten Jahr gemacht? Was hat er 2016 gemacht? Und leider schweigt sich er darüber ein bisschen aus. Man weiß nicht ganz genau, was er gemacht hat. Es steht einfach nur da, er hat Ansätze aus seinem vorigen Training, also was er vor 2015 gemacht hat und das, was er im Jahr 2015 mit USRPT gemacht hat, irgendwie miteinander kombiniert. Und leider steht da nicht mehr darüber. Ist aber, finde ich, eine ganz interessante Studie, die allerdings natürlich nicht den Maßstäben guter Forschung jetzt entspricht. Er hat jetzt auch keine statistischen Auswertungen so gemacht, sondern es bleibt da auf dieser deskriptiven Ebene. Trotzdem ja ganz interessant, also so die Idee erstmal zu sagen, okay, vielleicht sind da Aspekte an diesem USRPT, die doch irgendwie sinnvoll erscheinen und die man in sein Training integrieren kann.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen tiefer noch reingehen, als dass wir uns nur die Physiologie akut anschauen. Also, wir hatten es ja am Anfang mal gesagt, Max, du hast es erwähnt, es ist ja ein Gesamtkonzept, was darüber hinausgeht. Kurze Serien, kurzes Training, oder um was geht es denn dann insgesamt, wenn man dieses Gesamtkonzept betrachtet?
Ich kann das anhand meiner Tätigkeit in Göttingen vielleicht erklären. Da habe ich, als ich auf USRPT gestoßen bin, gar nicht so sehr die Physiologie im Kopf, sondern dort stellte sich das Problem, dass ich eine sehr große, heterogene Gruppe mit wenig Platz trainieren durfte. Und mit USRPT hat sich für mich die Gelegenheit geboten, wirklich jeder Sportlerin, jedem Sportler einen individuellen Trainingsreiz zu verpassen. Und das ist tatsächlich möglich, durch eben die kurzen Strecken sind die Unterschiede zwischen den Sportlerinnen und Sportlern hinsichtlich der Pausenlänge zum Beispiel sehr klein. Das heißt, auch die, die hinten dran schwimmen normalerweise und langsamer sind, die bekommen trotzdem ihre 15, 20, 25 Sekunden Pause ab, was natürlich das Training für die entstresst. Ja. Darüber hinaus spielt tatsächlich auch die Physiologie trotzdem eine wichtige Rolle. Also Jos Appetit kommt auch da aus einer anderen Ecke als, ich nenne es mal, traditionelles Training. Ne? Also bei Jos Appetit spielt weniger so eine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit eine Rolle und weniger Laktat. Laktat spielt bei Jos Appetit in dem Sinne keine Rolle, wird auch nicht gemessen. Also, das ist ja gerade unser Problem, wir müssen ja hier gerade sprechen. Aber was zum Beispiel eine Rolle spielt, ist die Amplitude der Fast Component einer Sauerstoffkinetik. Also, wie schnell kann ich Sauerstoff mobilisieren, um mein Sauerstoffdefizit in der Belastung und vor allem am Anfang der Belastung zu reduzieren? Ja, das wäre dazu noch zu sagen.
Und mir gefällt auch eine ganze Menge so, was die Pädagogik und Psychologie dahinter anbelangt. Max, du hast ja gerade schon gesagt, du hast eine große heterogene Trainingsgruppe gehabt, konntest da individueller irgendwie auch deine Trainingssteuerung machen. Und was ich auch ganz spannend fand, als ich mir das Konzept dann nochmal genauer durchgelesen habe, ich glaube nicht, dass viele so nur diesen trainingsmethodischen Ausschnitt kennen. Rushall sagt ganz klar, dass Physiologie und Schwimmtechnik interdependent sind.
Genau.
Bedeutet, wenn meine Sportler langsamer werden Richtung Abbruch dann, also wenn die zu langsam sind, um die Zielzeit zu schwimmen, dann hat das einmal einen physiologischen Hintergrund, aber auch eben einen technischen, weil wahrscheinlich die Technik dann auch so schlecht wird, dass sie eben das Tempo nicht mehr halten können. Und der Gedanke dann dabei ist, okay, dann abzubrechen. Und das ist aus psychologischer oder aus Sicht vom motorischen Lernprozess dahinter total sinnvoll, zu sagen, okay, ich versuche zwar in Wettkampfgeschwindigkeit technisch auch ordentlich zu schwimmen, denn die Technik braucht es, um die Zeit zu erreichen. Wenn das dann aber zusammenfällt und ich das nicht mehr erreiche, dann breche ich lieber ab, bevor sich falsche Bewegungen einschleifen. Andererseits kann man das natürlich auch kritisch sehen, gerade wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, dann sollte ich vielleicht erst langsam die richtige Technik einschleifen und später dann langsam Richtung Wettkampfgeschwindigkeit kommen. Allerdings, und da muss ich gleich einschränken, ich hatte das auch am Anfang, glaube ich, falsch verstanden. Jos Appetit, das klingt so ultra short, das klingt so nach sehr kurzen Strecken und es klingt nach, auf gut Schwimmerdeutsch gesagt, Geballere. Das wird aber ganz explizit nicht ausgeschlossen, aber es wird ganz explizit erweitert um alle Strecken, die wir so haben. Das heißt, ich kann auch ein 1500 Meter Graultempo zum Beispiel schwimmen. Keine Ahnung, 20 mal 100 oder wie auch immer. Und wenn die ein 1500er Graultempo schwimmen und da ihre Zielzeiten erreichen sollen, dann schwimmen die natürlich deutlich langsamer und ich kann als Trainer auch noch mal viel mehr an der Technik arbeiten. An der Technik arbeiten ist auch noch mal ein gutes Stichwort. Das finde ich nämlich auch total spannend an dem Konzept Jos Appetit, der Gedanke der Selbstständigkeit der Schwimmerinnen und Schwimmer. Ich muss das erstmal mit denen einarbeiten, weil das braucht auch ein bisschen Zeit, bis die verstanden haben, okay, du musst beim Anschlag immer selbstständig nach deiner Zeit schauen. Ich kann als Trainer nicht eure ganzen einzelnen Zielzeiten abstoppen und euch rückmelden. Und das ist auch gar nicht gewollt von Rushall, sondern die Sportlerinnen und Sportler sollen das selbstständig können. Warum? Weil der ganz klar auch sagt, betont, der Trainer ist irgendwann, wenn das ein Selbstläufer ist, wenn die Sportler das verstanden haben, wie es funktioniert, ist der Trainer vor allem fürs Feedback geben zuständig. Und zwar in technischer Hinsicht Feedback geben. Das heißt, die Sportler schwimmen da ihre Serie und ich kann dadurch, dass es kurze Intervalle sind, auch sagen, so lieber Max, jetzt schau mal bei Grau, ne, hat mir es aufgefallen, versuch das mal zu verbessern. Ich beobachte in dem nächsten Intervall nochmal und gebe ihm dann gleich nochmal Rückmeldung, ob das schon besser war oder ob er das noch weiter dran arbeiten sollte. Also das gefällt mir zum Beispiel bei Jos Appetit ganz gut und macht ja auch irgendwie aus dieser eigentlich eher kleingedachten Methode eher ein Gesamtkonzept. Rushall hat zum Beispiel auch eine eigene Technik Entwicklung, also dazu ganz viel geschrieben, wie kann man eigentlich die Schwimmtechnik entwickeln.
Das heißt aber auch, da bin ich jetzt nicht so tief drin, dass ich das mit jungen Athleten machen kann, aber du sagst ja auch und zu Recht ja auch, nicht mit den Allerjüngsten. Welches Alter würdet ihr denn da so angehen? War das eure Erfahrung? Ihr habt ja mehr Erfahrung mit USRPT am Beckenrand.
Ich würde ab dem Grundlagentraining damit beginnen. Und zwar aber erst dann tatsächlich, wenn die Sportler motorisch schon gesichert unterwegs sind. Ja, wenn die vor allem organisatorisch das leisten können. Dann ist ein Moment gekommen, das mal auszuprobieren. Man kann sich im Nachwuchstraining zum Beispiel damit helfen, wenn es noch mit der Rechnerei schwierig ist, dann kann man den Nachwuchssportlern vielleicht eine Gangschaltung vorschlagen. Wir schwimmen jetzt in den Gängen 4, 5 oder 6. Gang 5 kann vielleicht so ein 200-Meter-Tempo sein. Legt euch auf eine Zeit fest, die anspruchsvoll ist für euch und dann schaut, dass ihr da drunter bleibt. So könnte man das zumindest einführen, ohne dass es gleich zu schwierig und zu komplex wird für die Kleinen.
Du hast gerade gesagt, Max, zu Grundlagentraining. Ich wollte dir erst widersprechen, dachte, ich lasse dich erstmal aussprechen. Ich hätte jetzt eher so Richtung Aufbautraining gesagt, aber, und da bin ich dann wieder voll bei dir, man kann es vielleicht so ein bisschen mit einer Hantelstange beziehungsweise dem Besenstiel vergleichen. Wenn ich Krafttraining einführe, dann mache ich das vielleicht auch im Grundlagentraining erstmal mit einem Besenstiel, um den Bewegungsablauf zu zeigen. Und so kann ich natürlich auch im Grundlagentraining schon den Grundgedanken des USRPT in einer verkürzten, reduzierten Form auch schon den Schwimmern und Schwimmer vermitteln, damit sie dann vielleicht im Aufbau- und Anschlusstraining auch gar nicht mehr lernen müssen, wie funktioniert das eigentlich.
Genau, ich begreife das dann auch als vorbereitendes Training. Das betrifft zum Beispiel auch den Umgang oder das Interesse überhaupt für Zeiten, für eine Uhr. Das betrifft aber zum Beispiel dass die Kleinen keine Angst davor haben, sich zu belasten, weil das wird bei USRPT nicht bestraft. Also ich belaste mich, wenn ich es übertrieben habe und müde bin, dann kann ich aber auch Pause machen. Und das entstresst das natürlich auch und sorgt dafür, dass sie vielleicht auch später dann hoffentlich an ihre Grenzen gehen im Training.
Du sagst gerade belasten, das finde ich nämlich auch nochmal aus psychologischer Sicht spannend. Rushall sagt, das ist auch aus der Perspektive ganz sinnvoll, dieses Konzept zu schwimmen, weil ich während des Trainings mich in die Situation auch psychisch hineinversetze, in der ich nachher im Wettkampf bin. Also mich die ganze Zeit unter die Belastung setzen, dass ich schnell schwimmen muss, kann mich auch mental voranbringen und mich auf diesen Moment dann, den ich im Wettkampf habe, auch vorbereiten. Und das finde ich spannend. Man darf aber, und das, da werde ich jetzt auch dann eher kritisch, ich finde es schwierig zu sagen, man macht jetzt nur noch das. Und das ist ja eigentlich das, was Rushall fordert. Wenn ich mir überlege, Max, du hast auch viel schon zum Thema Dropout durchgelesen und auch geforscht. Wir wissen ja aus dem Bereich der Forschung, dass Monotonie gerade im Schwimmen einer der Hauptgründe ist, warum Schwimmerinnen und Schwimmer dann irgendwann die Segel streichen und ihre Badehose und Badeanzug an den Nagel hängen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob man das dann nur noch machen sollte, so wie Rushall sagt, oder ob es da nicht irgendwie andere Varianten gibt.
Ja, also es ist ganz, ganz lustig, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt, wenn man USRPT googelt, beziehungsweise bei YouTube mal eingibt, um da ein bisschen was rauszufinden, gibt es relativ schnell ein kleines Video von Bob Bowman, der ja kein unbekannter Trainer aus den USA ist, der das genau so auch sagt. Er begründet das nicht physiologisch und nicht psychologisch. Er sagt es allgemein. Er sagt, ja, es ist eine gute Trainingsform. Er verpackt das anders. Ich bin nicht so literarisch, ich fasse es mal zusammen, aber es ist gut, es ist wichtig, wir brauchen diese Art des schnellen Trainings und auch des hinten raus hart werdenden Trainings in so Serien, aber es ist nicht das, was ich immer machen kann. Ich muss einen Mix finden aus verschiedenen Trainingsformen, die dann wirken, beziehungsweise verschiedene Reize, die dann meinen Sportler irgendwann weiterbringen.
Ja, also das, da hast du vollkommen recht, das ist auch ein schönes Zitat von Bob Bowman. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt, nachdem ich doch ein paar Jahre Erfahrung mit der Methode habe, keinem empfehlen würde, das ausschließlich einzusetzen. Allein deshalb vielleicht ein letzter Punkt nochmal zur Psychologie. Allein was Konkurrenz im Training angeht. USIPT ist deshalb zum Beispiel auch schön, weil jeder Schwimmer für sich seine Zeiten schwimmt und so zum Beispiel so eine Konkurrenzsituation im Training vermieden werden kann. Jetzt ist aber auf der anderen Seite genau so eine Konkurrenzsituation in Serien manchmal ganz klasse für die Schwimmerinnen und Schwimmer, weil die daran wachsen und sich gegenseitig sozusagen das Leben auf der Bahn schwer machen und so besser und schneller werden. Ja, indem sie sich untereinander eben einen Wettkampf liefern im Training. Also, um das vielleicht zusammenzufassen, was du eben schon gesagt hast, als ausschließliche Methode würde ich es keinem empfehlen.
Aber ich würde es nicht verteufeln. Also gerade in Phasen hoher Intensität, niedriger Volumina, kann das mal eine ganz interessante Kiste sein aus meiner Sicht.
Ja, um dann langsam zum Ende zu kommen und das Ganze mal zusammenzufassen, wir können also sagen, USAPT ist mehr als eine Trainingsmethode. Vorhin haben wir über die verschiedenen Streckenlängen gesprochen. Wir haben über das pädagogisch-psychologische Konzept dahinter gesprochen. Physiologische Ideen oder Ansätze, die das versucht zu integrieren. Und Christoph, du hattest es von Bob Baumann vorhin angesprochen, das Zitat, dass man das eben in einen langfristigen Leistungsaufbau sinnvoll integrieren sollte. Wir haben darüber gesprochen, dass es für Kinder und Jugendliche ab einem gewissen Alter Sinn ergibt, das einzuführen, peu à peu, ähnlich wie der Besenstiel beim Hanteltraining. Und trotzdem braucht es, glaube ich, und da sind wir uns alle drei einig, mehr Studien, vor allem mehr peer-reviewed Studien, also Studien, wo Forscherkollegen sich das auch nochmal kritisch anschauen, was da behauptet wird. Und es braucht mehr Studien aus dem Schwimmsport. Da hatten wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Christoph, du hattest den Review angesprochen, wo da kaum eine Studie übrig geblieben ist. Auch Rush Hall selbst zitiert viele, viele Studien, allerdings nicht aus dem Schwimmsport, sondern aus den 30er Jahren, zum Beispiel aus dem Radsport. Also auch da auf der Ebene braucht es sicherlich nochmal mehr Forschung. Und so schließe ich auch, glaube ich, mit einem ganz schönen Zitat von einem amerikanischen Trainer, Eric McGuinness, der da nämlich sagt, alles kann in der richtigen Dosierung wirksam sein, zum richtigen Zeitpunkt und für die richtige Person. Versuchen Sie USAPT ruhig einmal, aber geben Sie nicht alles auf, was Sie gelernt haben, weil im Internet jemand etwas propagiert. Und damit enden wir diese Folge des Podcasts. Tschüss sagen, Lukas.
Christoph
und Max, macht's gut.
Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.